Merci. Danke für euren Einsatz. Danke für euer Mitbeten und für alles, wo ihr dazu beitragt, ist urlässig. Wir werden am Ostersamstag hier keinen Gottesdienst haben. Dafür gibt es am Karfreitag oben um 19 Uhr eine Prayer and Prophecy Night, wo wir hier zusammenkommen, um Jesus anzubeten, wo wir Zeit uns nehmen, mit Kindern, mit Jugendlichen zusammen, ein Abend zu verbringen von Anbetung, von Gebet und von Segen und von was auch immer dann Gott drin hineingeben wird. Wir werden wieder, denke ich, kleine Gruppen machen, wo wir füreinander beten, prophetisch auch schauen, was zeigt Gott, was gibt Gott da rein. Und ich mache euch ganz fest Mut, wenn ihr da seid, wenn ihr nicht in der Ferien seid, dann plant euch doch das ein. Samstag haben wir keinen Gottesdienst, dafür kein Freitag, am Tag, wo wir am Tod von Jesus am Kreuz gedenken. Also sind wir hier zusammen und feiern seinen Sieg und feiern seine Herrlichkeit, weil das hat er uns dort geschenkt. Okay, so, Unumgängliches, da kommt was auf uns zu, habe ich das genannt, was ich jetzt gleich ein bisschen weiter thematisieren will. Und zwar habe ich, glaube vor 3 oder 2 Wochen damit begonnen, über was zu reden, wo die Gedanken habe ich mir gemacht, bevor das passiert ist, was in Japan dann vorgefallen ist. Bevor, ich glaube, einen Tag danach, nachdem ich begonnen habe, über das nachzudenken, ist in Japan das Erdbeben passiert, der Tsunami und all das Tragische, was seither dort der Fall ist. Am Tag vorher haben wir so eine Weiterbildung gehabt und unter anderem haben wir dort auch über Errettung nachgedacht und was die Bibel darüber sagt. Und ich habe dort unter anderem einen Text auch gelesen in dem Buch, den habe ich hier jetzt auch an der Wand, Matthäus 16, Vers 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ihr habt gedacht, kommt's noch? Ah, okay. Ist es tot, das Ding. Also ich lese euch noch einmal vor, Matthäus 16, Vers 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden am dritten Tag und am dritten Tage auferstehen. Das Müssen hat mir damals auch gesprochen, dass es da Dinge gibt, die im Neuen Testament so ausgedrückt wären, das muss geschehen, das muss passieren, auf das erfüllt würde, was gesagt ist von den Propheten oder was auch immer. Und ich habe so festgestellt, es gibt offensichtlich Dinge, die sind wie vorbereitet, die sind wie vorbestellt, die liegen wie auf dem Weg. Dann hat's mir Wunder genommen, was sagt denn Bibel, was sagt das Neue Testament dennoch über die Dinge, die da vor uns stehen, Dinge, die festgelegt sind, Dinge, die kommen müssen. Ich habe dann einmal geguckt, was heißt denn alles müssen und im Zusammenhang mit müssen im Neuen Testament oder mit kommen sollen oder was auch immer. Und ich habe 5 Dinge gefunden, 5 Dinge, die, ich habe es genannt, Unumgängliches, da kommt was auf uns zu. Sache, die festgelegt sind. Und wenn du überlegst, ja, wie kann man denn das verstehen? Ich habe das letzte Mal, als ich begonnen habe, darüber zu reden, habe ich das Bild gebraucht, wo ich gedacht habe, als man es in den Sinn kommt, ist das noch relativ hilfreich, damit man das Festgelegte besser verstehen kann. Und zwar, wenn du von Bern nach Basel fahren willst auf der Autobahn, dann fährst du vielleicht am Ostring auf die Autobahn, oder? Und dann fährst du Richtung Basel und dann kommst du am Wankdorf-Chaos vorbei, dort, wo man jetzt momentan gar nicht genau weiß, wo man landet, wenn man der Spur nachfolgt, oder? Und wenn du glücklich überstanden hast, die Katastrophe dort am Wankdorf, dann kannst du nicht anders, wenn du die Verkehrsregeln nicht brichst und wendest auf der Autobahn, dann wirst du am Grauholz vorbeikommen, an der Raststätte, garantiert. Das liegt auf dem Weg. Da kannst du nichts anderes machen. Das passiert, wenn du nach Basel fahren willst, kommst du am Grauholz dort vorbei. Und das war für mich so eine Illustration. Es gibt auch auf der Autobahn Gottes, die er mit der Welt hat, wie Stationen, wo man drauf vorbeifahren, die sind festgelegt. Du fährst dein Leben individuell, weißt du, fährst mit einem kleiner Mini vielleicht auf der Autobahn oder mit einem großen Mercedes oder du fährst mit dem TÜV oder mit einem Geländewagen oder mit einem kleinen Ford Fiesta 20 Jahre. Wie auch immer, auf der Autobahn bist du individuell unterwegs. Du wechselst vielleicht ständig die Spur, hupst und überholst rechts, was man nicht darf. Was auch immer. Das ist ganz individuell. Aber verrückterweise geht die Autobahn Richtung Basel. Und es gibt dort Dinge auf dem Weg. Das ist wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, wenn wir über die Dinge nachdenken, die da auf uns zukommen. Das heißt, du führst dein individuelles Leben, ich auch. Und in all dem sind wir in was Größeres eingebettet, wo Gott seine Finger im Spiel hat und wo Dinge feststehen. Und es ist auf der einen Seite extrem beruhigend, wenn man weiß, Gott, du hast es bereits vorhergesagt. Es hat einmal jemand gesagt, ich habe die Bibel gelesen bis zum Schluss. Dann hat ein anderer gefragt, Ode? Dann hat er gesagt, es kommt gut. Es kommt gut. Ganz am Ende ist Happy End. Dazwischen gibt es einige Unebenheiten, über die werden wir gleich ein bisschen reden. Noch heute, aber unterm Strich kommt es gut. Das ist das Wichtige, wo Gott uns deutlich machen will. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr das alles geschehen seht, wir werden noch schauen, was denn genau. Erhebt eure Häupter, hat Jesus in den Jüngern gesagt, denn eure Rettung ist nahe. Nicht geratet in Panik, sondern eure Rettung kommt demnächst. Gott hat das letzte Wort. Er ist derjenige, der es sagen hat. Wir haben letztes Mal dann begonnen, über die fünf Muss-Schwerpunkte nachzudenken. Ich habe einen ausgeführt, vier kommen noch. Und den einen sage ich ganz schnell, Verschleppung Israels und Zertretung Jerusalems, bis die Zeiten der Nationen vollendet sind. Das ist das erste Muss. Und dort gibt es einen Text, ich lese ihn noch einmal kurz vor, damit ihr das noch einmal gehört habt. Das ist Lukas 21, Vers 24. Ich lese mal ab Vers 23 schon vor. Lukas 21, Vers 23 und 24. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Damit ist Israel gemeint. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Jetzt kommt was Wichtiges. Bis die Zeiten der Nationen vollendet sind. Das habe ich damals, das habe ich für zwei Wochen ausgeführt oder für drei. Da gehe ich nicht mehr groß drauf ein. Aber eins will ich sagen, das ist passiert. Jerusalem ist dem Erdboden gleichgemacht worden von den Römern. 70 nach Christus ist das passiert und 121 oder 122 nach Christus noch einmal. Dann ist allen Juden bei Todesstrafe verboten worden, Jerusalem zu betreten. Sie sind alle Winde zerstreut worden. Und die Zeiten der Nationen sind, seit der Heilige Geist da ist, da. Darum trifft es uns auch, dich und mich. Aber die geht zu Ende. Wisst ihr, wann sie zu Ende gehen? Hier wird es gesagt in dem Text, wenn Jerusalem nimmer von den Nationen zertreten wird. 1967 ist was Spannendes passiert. Das haben die Juden, das hat das Volk Israel, da haben Israeliter den Ostteil von Jerusalem zurückerobert. Über 1900 Jahre war kein Jude mehr dort richtig. Vielleicht ein paar, aber nicht viele. Es hat nimmer Israel gehört. 1967 kam der Ostteil von Jerusalem zurück in die Hände von den Juden. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was dort für Szenen abgegangen sind, als die an der Klagemauer waren. Ja, das ist einfach die Schutzmauer vom Tempel. Heimkommen sind. Da ist was Historisches passiert, wo in der Bibel bereits vorhergesagt wird. Es geht was zu Ende. Die Zeiten der Nationen gehen zu Ende. Und dort ist Israel einer von der großen Zeiger an Gottes Weltenuhr. So kann man das sagen. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Muss. Das erste haben wir jetzt gesehen, dass das Volk Israel zerstreut ist unter alle Nationen, Jerusalem zertreten wird, bis die Zeit zu Ende geht. Und verrückt, stark, spannend, seit 50 Jahren strömen mehr und mehr Juden in ihr Land zurück. Oder seit 60, 70 Jahren, mehr und mehr. Da ist was im Gang. Das ist mehr als einfach nur ein politisches Phänomen. Hier macht Gott Geschichte, hier erfüllt er seine Verheißungen. Aber gleichzeitig heißt es auch für uns, es nähert sich etwas dem Ende. Ich habe dann letztes Mal eine Aussage zitiert von Napoleon, dem großen Napoleon Bonaparte. Der hat einmal einer von seinen Feldherren gefragt, der gläubig war. Sagt, sagen Sie mir einen Beweis, dass es Gott gibt, hat er ihn gefragt. Und sein Feldherr hat ihm zurückgeantwortet, siehe die Juden. Das ist ein Beweis. Und dass Gott Geschichte macht, noch ein viel größerer. Zweites Muss. Was ist das zweite Unumgängliche? Was kommt als nächstes oder als weiteres auf uns zu? Ich habe es genannt, Zeiten der Erfrischung vom Herrn und die Ausbreitung des Evangeliums vom Reich unter allen Ethnien, habe ich es genannt. Weil Ethnoi heißt dort auf Griechisch. Es ist dort nicht Völker gemeint, in dem Sinn die Schweizer, die Römer, die Amerikaner, die Italiener, sondern Volksgruppe. Ethnische Einheiten. Wer könnte man da vielleicht sagen? Die Walliser. Oder was gibt's noch? Die Basler. Berner. Emmentaler. Und wer auch immer. In Deutschland, im Deutschen wäre es die Schwaben vielleicht. Das sind nicht alle Deutschen. Das sind nur die im Süden unten, oder? Die Bayern. Die Norddeutschen, die Hessen und was auch immer. Das sind Volksgruppen. Und, da lese ich euch mal einen Text vor. Apostelgeschichte 3. Vers 20 und 21, ich fange bei 90 an. Dort redet der Petrus und er sagt Folgendes. So kehrt nun um und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erfrischung komme. Von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor von Christus bestimmt ist, Jesus. Zum Christus bestimmt ist Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Zweiter Text, Markus 13, Vers 10. Und das Evangelium vom Reich muss zuvor gepredigt werden unter allen Ethnien. Und dann wird das Ende kommen. Das zweite Muss, wo im Neuen Testament gesagt wird, wo festgelegt ist, wo passieren wird, ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus, dass Jesus der Retter von der Welt ist, allen Völkern erzählt wird. Allen. Und wir sind nicht mehr extrem weit weg von dem. Die moderne Mission hat eigentlich vor 300 Jahren wieder begonnen. Dazwischen ist nicht arg viel passiert, höchstens Kreuzzüge und so Verrücktigkeiten und ein paar außergewöhnliche sonstige Sachen. Aber vor über 300 Jahren hat der Leib Jesu hauptsächlich in Europa, dann auch von Amerika aus, begonnen, das Evangelium zu verkündigen. Missionare auszusenden, überall her. Und seitdem breitet sich das, was wir das Wort von Jesus nennen, es breitet sich aus, mehr und mehr. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Bibel, bis alle Sprachen, bis Bibel in alle Sprachen übersetzt ist. Geht nicht mehr so lang. Und es ist ein Phänomen, dass heute auch gerade besonders im Zeitalter von Internet, ja, dass Menschen radikal schnell mit dem Evangelium erreicht werden können. Ich bin in Indien mit einer Freundin dort im Gespräch via Skype. Die hocken Hütten drin, da würdest du nicht einmal deine Hühner einsperren. Aber die haben in der Hütte, weißt du, was die haben? Kabel. Strom, den haben sie irgendwo her. Und die haben keinen Stecker. Gell, alle? No Stecker, no Plugs. Die tröteln das einfach zusammen, oder? Und dann haben sie Strom, oder? Und dann schließen sie dort einen Computer an. Irgend so ein altes Ding. Aber das hat Internet. Und ich rede mit denen über Skype. Das ist so eine Telefoneinrichtung, wo man über den Computer telefonieren kann. Der eine hat sogar eine Kamera, eine Webcam. Da sehen wir einander. Die überspringen drei Stationen technologische Entwicklung. Ich habe das erlebt, weißt du, da sitzen irgendwelche Typen auf einem Ochsenkarre und haben das Handy und telefonieren mit irgendjemandem. Ja, haben wir gesehen. Ja? Es ist im Moment was im Gang, wo an Geschwindigkeit zunimmt, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Und wenn, ich habe es gerade vorhin erwähnt, wenn die den Laptop und den Beamer kriegen in Indien, dann wären die losmarschieren. Und die wären nicht, die lassen sich das echt was kosten. Der Bolimera, mein Pastor-Friend, hat mir erzählt, im Moment hat er gerade 12 neue Pastors in Ausbildung. Die hat er ein paar Wochen ausgebildet, dann hat er sie ausgesandt in 12 verschiedene Dörfer, das Evangelium zu verkündigen, 3 Monate lang. Und dann kommen sie zurück und erzählen, was passiert ist. Wenn Leute zum Glauben gekommen sind, geht man her, baut das Gebäude, dann hat man Church. Und dann geht's los. Und jetzt, die sind jetzt vor kurzem zurückgekommen und ich kriege nächste Woche Bericht, was alles passiert ist. Wie viele Leute zum Glauben gekommen sind, wer geheilt worden ist, wo Wunder passiert sind. Und da wäre sicher einiges lesen können in all dem drin. Die Leute, die sind bereit. Die sind echt bereit, weil die haben zum Teil nichts zu verlieren, echt nicht. Wir haben ziemlich viel manchmal zu verlieren. Das macht uns nicht so ganz bereit manchmal. Da ist uns echt was voraus. Und es ist genial, wenn man mit solchen Leuten Freundschaften haben kann. Das inspiriert. Das tut echt gut. Das tut ihnen gut von unserer Seite her, aber sie tun uns auch enorm gut. Das Evangelium macht seinen Weg im Moment. Wisst ihr, was in China bei der chinesischen Christen eine von den grossen Zielen unter anderem sind? Oder ist? Sie sagen, wir wollen das Evangelium zurück nach Jerusalem bringen. Sie haben folgende Theorie. Sie haben gesagt, das Evangelium ist nach Westen gegangen und kommt von Osten her wieder zurück nach Jerusalem. Und wir wollen dort ein wichtiger Teil dabei sein, sagen die chinesischen Christen, die bereit sind, ihre Leben herzulegen, weil sie wissen, den Weg, wo das Evangelium noch nimmt, bis nach Jerusalem, geht durch Indien, geht durch Pakistan, geht durch den Iran, geht durch Irak, all die interessanten Länder, wo wir 1040 Fenster nennen. Aber die haben das zum Ziel. Die wollen das. Das ist ihnen auf dem Herz. Und die werden das auf die eine oder andere Art mitgestalten. Das Evangelium ist bei den Nationen am Ankommen. Und dann hat Jesus gesagt, dann kommt das Ende. Oder besser gesagt, es wird im Griechischen, das Wort, wo dort steht, heißt Telos. Telos. Und Telos heißt eigentlich nicht Ende in dem Sinn, jetzt ist fertig. So wie wir sagen, das Ende ist da und dann kracht alles zusammen. Oder Film, Ende und dann ist flimmer, dann ist nichts mehr. Telos heißt Ziel. Auf das läuft alles. Herr, das ist Telos, das ist damit gemeint. Jesus ist das Ziel des Gesetzes, heißt es mal, nicht das Ende. Er ist Erfüllung, auf das läuft alles her. Und auch hier, wenn das Evangelium bis ans Ende kommt, dann ist das Ziel erreicht von der Wegstrecke. Das ist momentan das zweite Muss, da leben wir drin. Da existierst du drin, da existiere ich drin, in all dem. Das Evangelium und die Nationen kommt. Wir sind Nationen. Die meisten von uns sind wahrscheinlich keine Juden. Wir sind Nationen. Wir sind die Heiden. Uns hat das Evangelium erreicht. Und momentan ziemlich viele andere jeden Tag kommen dazu, weltweit, zu all dem. Das ist das zweite Muss. Das hat Jesus vorhergesagt. Und als er das vorhergesagt hat, Leute, da hat er 12 Jünger gehabt, 11 eigentlich nur noch dann. 12, die war schon weg, hatten schon verraten. Oder war dabei, hat es gewusst. Er hat dann anschließend, als er auferstanden war, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er noch vielleicht 120, wie sagt man da, Fans gehabt. Und als der Heilige Geist auf die alle gekommen ist, hat es angefangen. Mit 120 Leuten etwa. Heute sind es ein paar mehr. Trotz Schwierigkeiten und trotz Elend. Das Evangelium hat seinen Weg gemacht über die Jahrhunderte. Es hat seinen Weg gemacht, jetzt kommt das dritte Muss. Ich nenne das hier Geburtswehen einer neuen Zeit. Geburtswehen einer neuen Zeit. Und da möchte ich auch einen Text vorlesen. Der steht in Matthäus 24, Verse 2 oder Verse 3 bis 14. Ich lese euch das vor, Matthäus 24, von Anfang an bis Vers 14. Und als er auf dem Ölberg saß, jetzt musst du dir vorstellen, der Ölberg in Jerusalem ist ein Berg, der am Tempelberg gegenüber liegt. Ölberg hier, Tal, und dann kommt hier der Tempelberg, Jerusalem drumherum. Und vom Ölberg aus hat man den ganzen Tempel früher sehen können. Heute sieht man die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom und so sieht man, wenn man auf dem Ölberg sitzt. Und ganz viele Gräber sind auf dem Ölberg. Das wäre ein anderes Thema. Und da ist Jesus mit seinen Jüngern gesessen. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sag uns, wann wird das geschehen? Jetzt muss ich euch vielleicht vorausschicken, dass Jesus auf dem Weg zum Ölberg, als seine Jünger zu ihm gesagt haben, hey Jesus, haben wir nicht einen coolen Tempel? Was für ein Gebäude. Es war eine von der damaligen 7 Weltwunder. Ein gewaltiger Bau. 40 Jahre lang haben sie daran geschafft, um ihn wirklich zu veredeln. Was für ein Gebäude. Und da sagt Jesus so lapidar, ach, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, hä? Was? Was sagt der da? Und dann auf dem Ölberg, als ich gesessen sind, die Frage, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Das sind 3 Fragen. Und Jesus gibt auf die 3 Fragen Antworten. Allerdings sagt er nicht zu Frage 1, zu Frage 2 und zu Frage 3. Er antwortet kreuz und quer, damit es uns ein bisschen spannend macht, wenn wir die Bibel lesen. Also gleich ein bisschen überlegen, was kommt, ach wie? Und jetzt geht's los. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es werden sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ziel kommen. Soweit mal der Text. Na, wie wirkt das auf dich? Bist du ermutigt? Bitte? Was? Gestresst? Beschwert? Könnte man meinen, oder? Wenn man den Text liest, denkt man, oh Gott, was kommt da noch alles auf uns zu, oder? Oh Mann. Bevor ich jetzt über das eine oder andere rede, möchte ich eine Sache sagen. Hör mir gut zu. Es ist nicht angemessen und clever, wenn du jetzt überlegst, Hilfe, wie überstehe ich das alles? Das ist sinnlos, dir die Gedanken zu machen. Erstens weiß ich nicht, wann kommt das. Zweitens rechne ich nicht mit dem Heiligen Geist in deinem Leben, wenn du das denkst. Und drittens hat Jesus gesagt, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Ich habe in Indien letzten November eine interessante Erfahrung gemacht. Und die würde ich ganz kurz mit euch teilen. Wir haben dort im Vorfeld von der Konferenz, die organisiert war, wo sie mich als Redner eingeladen haben, haben wir kurz bevor die Konferenz losgegangen ist, ein paar Stunden vorher erfahren, ich darf nicht reden. Es ist verboten, irgend so ein hoher Mensch da in der Stadt hat es verboten, dass ich rede. Und wenn ich rede, gibt es Schwierigkeiten. Ups. War alles vorbereitet, die haben bis zu 10.000 Leute erwartet, alles war organisiert, viel Geld haben sie ausgegeben dafür und jetzt hat es geheißen, geht nicht. Wir waren da zusammen, einige von uns Leute, einige Pastoren, wir haben ein Restaurant, Allah war dabei, der hat es miterlebt. Wir haben uns Gedanken gemacht, was machen wir jetzt? Und man hat so gemerkt, wie so ein bisschen Schwermut über die Einzelnen gekommen ist. Und dann war so der Gedanke im Raum gestanden, wie gehen wir jetzt weiter? Und ich habe ihnen Mut gemacht, hey, rechne doch damit, dass Gott wirklich das letzte Wort hat in all dem drin. Er kann Wunder tun. Er kann auch hier Möglichkeiten schaffen, dass es gleichwohl geht. Gleichzeitig aber habe ich gemerkt, wie der Herr in meinem Herz zu mir redet und fragt, und Matthias, was machst du jetzt? Streichst du die Segel und gehst? Oder was? Und dann habe ich mir überlegen müssen, wenn das jetzt verboten ist, was mache ich dann? Geh auf die Bühne und red von Jesus oder geh nicht, weil es verboten ist und weil ich Schwierigkeiten erlebe, wenn ich es mache. Und dann habe ich was erlebt, ein ganz, ganz klein wenig. Ich habe nur einen ganz winzigen Einblick gekriegt, in was, wo ich glaube, wichtig ist, dass das weiß. In dem Moment kam eine Kraft und eine Zuversicht auf mich, dass ich gesagt habe, ich bin bereit, auf die Bühne zu gehen, egal was passiert. Und mit einem Frieden in meinem Herz, wo ich nicht beschreiben kann. Ich kann es nicht beschreiben, ich kann dir nur sagen, weißt, wir kennen eine Dimension gar nicht, die dann passiert, wenn solche Dinge geschehen. Wir kennen das noch gar nicht, dass der Heilige Geist dann auf einmal da ist und uns kräftigt und stärkt. Wenn es ein oder andere kommt, wo man nicht vermeiden kann. Es ist Gott sei Dank nicht so gekommen. Etwa 2 Stunden oder 3 Stunden, bevor es losgegangen ist, haben wir den Bescheid gekriegt, wird jetzt lang führen, wie das gegangen ist, dass ich reden darf. Aber es war wie wenn Gott mich dort vorher auch herausgefordert hat, oder so quasi mir begegnet ist und fragt, oh, was machst du jetzt, Matthias? Was jetzt? Das war mir eine wichtige Erfahrung. Und das möchte ich gern, dass du das bedenkst. Es ist nicht clever, wenn du den Text liest und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Hilfe, oh, Hilfe, Hilfe. Das macht der Heilige Geist gleich. Der lebt doch in dir. Und wenn es die ein oder andere Schwierigkeit zum Durchgehen gibt, das kann vorkommen. Es hat einmal in der Bibel, habe ich auch gelesen, wer ein gottseliges Leben führen will, ein Gott hingegebenes, muss Verfolgung leiden. Das gehört mit dazu. Aber da gibt der Gott auch Kraft. Das musst du bedenken. Nicht das andere. Da machst du Gott gleich. Es gehört einfach mit dazu, zu dieser ganzen Geschichte. Es ist der Anfang der Wehen. Darf ich mal fragen, wer hier sitzt und schon Kinder geboren hat? Hände hoch, ganz hoch. Wie sind Wehen, bitte? Bitte, wie? Unterschiedlich? Sag mal ein paar, gib mal ein paar Varianten preis. Was ist normal? Was noch gut erträgst? Wie fühlt sich das so an? So, Frau, sag mal was. Wie fühlt sich so weh an? Anstrengend, tut's weh. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Ich war Augenzeuge. Dass meine Frau Stefanie geboren hat. Und die hat nicht rauskommen können. Es hat irgendwas noch geklemmt. So, der Kanal war zu eng oder irgendwas, oder? Und als sie eine Wehe gekriegt hat, als sie eine Wehe hatte, ist der Arzt gekommen mit einer Schere und hat einen Dammschnitt gemacht. Einfach schwuppdiwupp, zick. Ich höre jetzt noch den Ton vom Durchschneiden von der Haut. Ohne Anästhesie. Da habe ich gedacht, ich glaube, ich verstehe gleich ein bisschen, was Wehe sind. Und ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Echt. Absolut. Das muss, ich bewundere euch Frauen, echt. Ich bewundere euch, dass ihr nach einem Kind noch einmal eins wollt. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn Männer gebären müssten, wäre die Menschheit schon ausgestorben. Oder man hätte auf irgendeine Art und Weise sich technologisch so extrem reingekniet, dass man bereits allen einen Kaiserschnitt verordnet hätte, bevor die erste Wehe überhaupt beginnt. Wahrscheinlich hätte man es durchgebracht. Ich bewundere euch, Frauen, wie man das aushält. Aber weißt, das Verrückte ist, wenn das Kind da ist, dann ist alles vergessen. Wenn das Kind da ist, ist neues Leben da. Offensichtlich gehört zur Geburt von einem Kind vorher der Schmerz dazu. Und die Wehen, das ist vorhergesagt, das hat ja Gott gesagt, damals im Paradies oder als sie den Seichter gemacht haben. Es gehört dazu. Aber das ist nicht das Ende, sondern eigentlich nur der Geburtsvorgang. Hast du es schon mal von der Seite her betrachtet? Dass das, was wir momentan gleich ein bisschen mehr auf der Erde erleben, sind Geburtswehe von einer neuen Zeit. Nicht der Untergang der Erde. Der Super-GAU, wo sich da vielleicht anbahnt in Japan, wird nicht das Ende sein für die Region. Vielleicht mittelfristig ein Problem. Langfristig gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da werden wir noch drauf kommen, nächstes Mal, dann, wenn ich weiter über das Ganze rede. Wir werden dann gleich ein bisschen mehr über das reden. Was sind denn so, was kommt da verführungsmäßig auf uns zu? Kriege, Kriegsgerichte und all die Sachen, die falschen Propheten und. Wie gehen wir damit um? Was heißt das alles? Zum Abschluss vielleicht noch zwei, drei Sachen zum Bedenken für die Geburtswehen. Schau auf Israel. Betracht das Volk. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden, Jerusalem kaputt gemacht worden. Die Juden sind zerstreut worden. Sie waren aller Welt. 102, 123 nach Christus, habe ich vorhin gesagt, ist ihnen bei Todesstrafe verboten worden, von den Römern Jerusalem zu betreten. Kein Jude hat er ihnen dürfen. Sie waren zerstreut und sie sind über 1900 Jahre nicht im Völkermeer untergegangen. Viele andere sind untergegangen, gibt es nicht mehr. Juden nicht, weil sie Gottes Volk sind und weil Gott noch etwas vorhat mit ihnen. Und es ist verheißen im Alten Testament durch die Propheten an verschiedensten Orten, dass Gott sie in ihr Land zurückbringen wird am Ende der Zeit. Das hat vor Größenordnung 100 Jahre, kann man sagen, begonnen. Und ist schon immer, immer größer geworden. Einer von den Megaboosts mit war eine Katastrophe, immer wieder. Zweite Weltkrieg, Elend in Russland und so weiter und so fort. Immer wieder, wenn die Möglichkeit da war, dazu geführt, dass mehr Juden nach Israel gehen. Gott wird sie sammeln dort. Das sehen wir momentan. Das haben wir vor Augen, Leute. Das kannst du mit Händen greifen. Als Israel zum Staat ausgerufen worden ist, 1949, ein Tag später haben Israel 6 Länder den Krieg erklärt. Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und noch einmal 2, wo ich jetzt gerade im Kopf habe. Mit einer x-fachen Übermacht. Ich habe gehört, dass Israel, ich glaube, sie haben ein Panzer gehabt, 1-2 Geschütze und ich glaube ein alter Flieger oder so. Und Gewehre und sonstige Sachen. Das war alles, was die gehabt haben. Und eine hochgerüstete Armee stand ihnen gegenüber. Wie viel hättest du auf Israel gewettet? Menschlich gesehen. Ich würde sagen, kein Pfifferling. Das ist ja dann Deal, dass die das nicht schaffen. Das Verrückte ist, die haben sich gewehrt, sind nicht untergegangen, sondern anschließend haben sie mehr Land besessen als vorher. Das sind Wunder im Gang gewesen. Ich habe einen Film geschaut, habe ich erzählt letztes Mal, wo das eindrücklich beschrieben wird, nicht von Christen gemacht, sondern von Juden, der Film. Wo Juden zu Wort kommen, die damals gekämpft haben, die in verschiedenen Sachen dabei waren. Das haut dich um, wenn du das hörst. Wenn die erzählen, was sie erlebt haben, an Wunder, die passiert sind. Das kannst du fast, da reibst die Augen, wenn du das hörst. Das ist passiert. Ich habe es vorhin erwähnt, 1967 ist Jerusalem der Ostteil eingenommen worden. Der Westteil ist noch nicht jüdisch, noch nicht. Und der Tempel steht auch noch nicht. Das sind Dinge, die sind schon geschehen. Steht noch was aus, aber wir sind echt in einer Zeit drin, die, wie sagt man da? Der Countdown ist im Gang, würde ich echt sagen. Und ich will jetzt nicht das beireden oder so, sondern wenn du auf Israel schaust und das, was geschehen ist und das, was vorher gesagt worden ist, kommst du zu keinem anderen Schluss, als dass du sagen musst, der Countdown ist im Gang. Von den Wehen. Und deswegen betracht doch das Ganze gleich ein bisschen aus der Sicht, auch, wo man da drin stehe. Und erhebe dein Haupt. Es gibt ein paar Sachen zu bedenken, all dem drin. Darüber würde ich dann nächstes Mal gern reden. Deswegen machen wir Schluss. Ich habe gesehen, die Zeit ist vorbei. Es tut mir leid, aber es kommt noch. Nächstes Mal machen wir da weiter. Bitte euch Gott. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Viel schöne Erlebnisse mit dem Herrn und miteinander. Habt's gut. Und dann sehen wir uns am nächsten Samstag hier wieder. Ich werde jetzt relativ schnell nach dem Gottesdienst lostigern mit dem Team zusammen. Gehen wir jetzt dann nach Engstingen, um dann morgen dort, unseren Freunden dort, ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen. Und deswegen werde ich nicht allzu lange da sein. Wundert ihr nicht. Ich bin nicht entrückt oder so, sondern einfach. wir gehen nach Engstingen. Also, alles Gute und schaut euch die Informationen noch einmal an, damit ihr wisst, was alles kommt.